Und das ist schön, wie wir hier beieinander sind heute Morgen. Ich denke, Sie sollten jetzt erzählen, wie Sie das erlebt haben. Einige von den ganz Alten auf der Flucht 1945 in der Winterskälte, andere, als das Haus zerstört war, andere in der Hungersnot, andere in großen Lebenskrisen. Und da merken wir, dass unser Leben voll ist von solchen Erfahrungen. Für mich war in meiner Kindheit, Jugend schon ganz wichtig ein Buch, das es leider nimmer gibt, wo gefallene Soldaten geschrieben haben. Das hieß Gefallen in Gottes Hand. Soldaten ihre Abschiedsbriefe geschrieben hatten und da war ein Soldat dabei, der irgendwo vermisst war in Russland. Und er hat einen alten Liedvers eines Nürnberger Juweliers geschrieben, lenkst du durch Wüsten meine Reise. Ein junger Mensch, der nichts hatte als diesen schrecklichen Krieg, was ist das toll, dass wir es so gut haben. Wir leben ja in einer ganz herrlichen Zeit. Es hat keine Generation vor uns in Deutschland solch eine Zeit erlebt. Mit solch einer Versorgung, mit solch einer ärztlichen Betreuung, mit einer Rundumversorgung, Glück um Glück. Heute Morgen aufgewacht in dem herrlichen Haus, so wunderbar bedient und was alles herrlich und groß und schön ist. Wir haben eigentlich nur Grund zum Danken. Und dann liegt doch ein ganzer Berg von Not bei uns da, ein ganzer Berg von Not. Und Dinge, die vor uns liegen, uns ist bange, was kommt, jetzt wenn Sie erzählen könnten, was wieder kommt, wenn Sie zu Hause sind und was auf Ihnen lastet. Und da ist mir dieser Abschnitt ganz besonders wichtig auf dem fünften Buch Mose. Es ist überhaupt ein ganz wunderbares Buch. Denken Sie bitte nie, das ist eine Wiederholung der vorigen Bücher, auch da, wo noch einmal die Gesetze erwähnt werden, sondern noch eine erneute Zusage Gottes, wie er uns führen will. Und dann am Schluss ich liebe dieses fünfte Buch Mose ganz besonders. Mose war ja vor Christus der Höchste. Prediger des Evangeliums, der guten Nachricht, der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Nein, da hat die Synagoge manches verdunkelt, das muss man schon sagen, indem sie Mose zum Gesetzeslehrer degradiert hat. Das ist euer Leben. Sucht doch diesen Gott. Ihr müsst nicht in den Himmel hinauffahren, um ihn runterzuholen. Er ist dir nahe in seinem Wort. Und da kannst du ihn finden. Und es ist das Leben. Ergreife es und nütze es. Und doch ein Mose, der vor dem gelobten Land steht und nicht hinein darf, der nur hinüberblickt und Gott ihn heimholt und wegholt, aber ein großer Mann des Glaubens und ein Vorläufer von Jesus, in dem schon die ganze Liebe sichtbar wird, der für die Sünden des Volkes am liebsten selber einstehen wollte und sie tragen wollte. Dann lesen wir von Vers 2 ab. Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Jetzt kommt nochmal das Wort. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. steht noch weiter da, wie er uns all das geben will, was er uns in Fülle auch jetzt gibt, Brot genug zu essen. Und wenn du gegessen hast, Vers 10, und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Es steht ja nur einmal in der Bibel drin, alle Tage herrlich und in Freuden. Und das war ein Mann, Jesus hat es erzählt, der in der Hölle gelandet ist. Alle Tage und herrlich und Freunde, reiche Mann, der in der Hölle, in der Qual war, in der Verdammnis und die Sehnsucht hat, dort an die Stelle der Erlösung zu kommen, Vater Abraham. Und dann sagt Jesus, deine Brüder, die haben ja Warnung genug, die haben die Schrift, da steht sehr deutlich drin, dass unser Lebensziel das nicht sein kann, alle Tage herrlich und in Freuden. Obwohl das ein Traum ist in unseren Tagen. Das wünschen wir. Ein problemloses Leben, dass Gott uns alle Stecken aus dem Weg räumt, alle Hindernisse wegräumt. Und so beten wir ja oft, Herr, mach uns unser Leben problemloser. Was mich am meisten immer wieder erschreckt, ist heute, es ist ja ganz arg lieb, dass viele auch heute aufgewühlt sind durch die Leiden der verfolgten Christen. Diese Publikationen, die wir kriegen, sind eindrucksvoll, aber es fehlt in ihnen leider ein ganz wichtiger Teil. Wir wollen sie nicht herausbeten aus dem Ofen des Elends. Es geht nicht um Freiheit für die Christen in der Welt, sondern wir müssen durch viel Drangsal ins Reich Gottes gehen, sondern wir wollen mit ihnen zusammenstehen und bitten, dass sie die Nähe des Herrn erfahren in dieser Not. Wir wünschen nicht von einem von ihnen, dass er Asyl bei uns beantragt, sondern dass sie dort ausharren können. Auch in dem großen Druck im Iran, in Nordkorea, in Laos, in Kambodscha, in Kuba und wo es ist. Dass sie dort mit Freimut reden, sein Wort, so war es in der Apostelgeschichte. Als zwei Apostel inhaftiert waren. Gib ihnen mit allem Freimut zu reden, aber dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Und dann ist für uns das wichtig, dass ein Christenleben ein Leben ist, zu dem auch der Kreuzesweg dazugehört. Das sind alles Themen, die wir heute sehr wenig erwähnen. Aber Jesus hat es uns doch gesagt, dass er uns seinen Weg führt, den Kreuzesweg. Und da merken wir schon, wie viel Heidnis er sich in unserem Kopf da vermischt hat. Dass wir meinen, halt mal, das darf doch nicht wahr sein. Du kannst doch deine Kinder nicht einen schwierigen Weg führen. Wenn wir auch die Geschichte der Christenheit angucken, merken wir immer wieder, der Kreuzesweg war der Normalweg, den der Herr seine Gemeinde geführt hat. Und jetzt erkennen wir, dass diese Zeiten des Wohlstands die allergefährlichsten Zeiten sind für unsere Jesus-Nachfolge. Dass die Gemeinden oft zu einem Tummelplatz werden. Ja, was ist denn da los? Dass man sich amüsiert, dass man sich wohlfühlt. Wie wenn das der Sinn wäre. Wir wollen doch hören, was Gott uns sagt. Wir wollen doch seine Stimme vernehmen im Gottesdienst. Das ist nicht ein Tummelplatz des Spaßes, sondern wir wollen doch hören, Herr, was hast du uns zu sagen? Jetzt hoffe ich nur, dass Sie in Ihrem Glaubensleben nicht auch so eine Routine haben, sagen, ich möchte mich amüsieren in der Hängematte, sondern ich möchte, Herr, ich möchte noch brauchbar werden in meinen Tagen. Solange du mir noch Kraft gibst, will ich etwas für dich tun. Gebrauche mich, Herr, mit den Gaben, die ich noch habe, und ich richte mich jetzt ganz besonders an die, die etwa im Altenheim sind, betreuten wohnen und sagen, ich wohne auch schon im Haus. Welch ein Segen kann das sein, wenn Sie dort noch Lastträger sind und sich derer annehmen, die so mutlos und verzagt sind, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie glaubenslos sind. Seien Sie immer vorsichtig, wir dürfen andere nie bedrängen. Sie dürfen Ihren Glauben auch nicht anderen überstülpen. Aber dass Sie ein ganz schönes, fröhliches Zeugnis der Christenhoffnung dort geben. Ganz lieb, ohne Druck, dass es den anderen auch nicht auf den Nerven geht. Ein mutmachendes Wort, so wie es gerade die Frau Schröder gemacht hat. Allmorgen ist ganz frisch. Ein Gruß, dass man den Leuten bringt und sagt von der großen Christenhoffnung. Jetzt ist ja gerade die Wüstenwanderung Israels durch die Jahrhunderte für die Christen ein Sinnbild unseres Lebens geworden. Und da sind wir überrascht, Wüstenwege, vielmehr denken wir die Zeit, als Israel im verheißenen Land war, aber gerade als sie ins verheißene Land kamen, da sind sie ja immer abgefallen. Eine Generation nach der anderen, sie vergaßen, was der Herr getan hat. Sie wandelten nach ihrem eigenen Herzen. Sie suchten sich Könige, wie sie sich ausdachten. Und darum sind die Wüstenwege ganz besonders wichtig. Und Sie wissen, was in der Wüste ist. Da brennt die Sonne heiß herunter, dann wird man matt und müde. Und dann sucht man Wasser, dann findet man nur Brackwasser, ein paar schmutzige Wassertümpel, und man sucht und wartet, man weiß nicht, wie es weitergehen soll. Dann werden die Füße wund, auf den spitzen Wegen, an den Steinen reißt man sich die Füße wund, und dann sieht man das Ziel nimmer. Deshalb gehen wir dem einmal nach, was eigentlich Gott davor hat. Warum macht er uns das? Warum führt er uns Wüstenwege? Es ist unverständlich, wie Gott führt. Muss ich einfach mal sagen, unverständlich. Gleich am Anfang des Wüstenweges bei Israel heißt es, er führte sie einen Umweg. Der Herr führte das Volk Israel nicht den direkten Weg. Der ging ja an der Küste entlang, die Via Maris, ins gelobte Land. Er führte sie einen Umweg durch die Wüste. Umweg durch die Wüste. Ja, Herr, warum tust du denn das? Hast du nicht aufgepasst? Machst du einen Fehler? Sagen wir auch. Und dass das Gott mit Absicht tut, ja, will der mich quälen oder will der mich fubben? Will der mich reinlegen? Weil er einen Segen für uns bereitet. Auf schwierigen Wüstenwegen. War so schön, dass gestern schon die Lieben hier da die so schön moderieren, das gesagt haben von den Liedern. Das war natürlich meiner Frau und mir schon lange eine Entdeckung. Wir haben es immer im Gottesdienst, wenn wir ein Lied gesungen haben, haben wir den Leuten immer erklärt. Und haben wir mal unterbrochen, sagt, den nächsten Vers, den lesen wir mal miteinander, dass wir mehr darauf achten. Und dass das alles in schwierigen Tagen entstanden ist. In Not, in Krankheitsnot. Und darum ist eine Frucht gereift auf diesem Wüstenweg. Dass Gott absichtlich Umwege führt in unserem Leben. Wir haben lang gesucht, mehr zu erfahren über die Bertha Schmidt-Eller. Das Lied Sünde an dein Feuer. Wir haben so gern gesungen und ich kenne viele, die das gern singen. Ein wunderbares Lied aus unseren Tagen. Die Bertha Schmidt-Eller hat ja tolle Bestseller geschrieben. Viele, viele, viele. Und sind von gelesen. Aber ihr Lebensbild war, ich habe mit Friedrich Hensler drüber gesprochen, ich habe mit Brockhaus gesprochen. Niemand wusste, ihr habt doch das rausgehört, ihr Brüder Verleger, müsst ihr was erzählen können von dem Leben. Man weiß nichts. Bis schließlich irgendein findiger Finanzmann im Hensler Verlag gesagt hat, wir schicken noch so Reste von so Autoren-Ding nach Aachen. Dort sitzt einer, der heißt Schmidt. Das muss ein Sohn und ein Verwandter sein von ihr. Und dann habe ich angeschrieben, kam raus, dass ihr Sohn, Oberstudienrat, schon im Ruhestand. Und dann kam die ganze Geschichte raus. Die Mutter gestorben, viele Kinder. Der Vater hat wieder geheiratet, eine tolle Frau gefunden. Wer übernimmt das schon, so viele Kinder? Aber es war die Hölle für die anderen. Sie kennen ja das Problem der Stiefmutter. Das ist schon ein Märchen so. Die Frau hat sicher keine Schuld gehabt. Sie hat es auch in einem ihrer Bücher beschrieben. Es muss schrecklich gewesen sein. Die Eltern, die haben sie dann schnell abgesetzt. Aber sie sagt, wir haben es nicht mehr ausgehalten zu Hause. Die hat sicher sehr recht gemeint, diese Stiefmutter, sie muss mit großer Strenge und so weiter das jetzt machen und das Erbe erfüllen. Und dann hat sie die erste Gelegenheit benutzt zum Ausreisen und hat geheiratet. Und jetzt war es noch schlimmer. Ganz schwierige Ehe. Und jetzt weiß, wissen Sie, für eine fromme Frau, Ehescheidung, dieser Makel. Und dann kam das Dritte Reich und dann kam Schreibverbot. Die ganze Geschichte muss man einmal wieder lesen. Dann ist der Sohn in den Krieg gekommen, nach Russland. Ich will Ihnen bloß sagen, das sind Wüstenwege. Das sind Wüsten, die wünschen wir uns nicht. Aber das Lied ist ein Segen. Weil es geboren ist in der Jesusfreude. Der hat sie nie verlassen. Der hat sie aufgerichtet. Der hat sie gebraucht. Und er hat plötzlich verschlossene Türen geöffnet. Dass ein Arzt sie als Sprechstundenhilfe übernahm, bis sie gar kein Geld mehr hatte, obwohl sie das nie gelernt hatte. Sie kennen doch diese Geschichten, wie das plötzlich läuft, wo man sagt, jetzt versteht man es gar nicht mehr. Warum der Herr in der Krankheit Heilung geschenkt hat. Bewegende Dinge. Dass auf dem Wüstenweg wir was machen? Erfahrungen mit unserem Herrn Jesus, der uns nie verlässt und der uns ganz nahe ist. Das ist das Problem bei der Führung. Das Thema der Führung, man kann ja wunderbar drüber reden, aber es bleibt das Problem, wie erkenne ich die Führung Gottes? Ich kann es eben gar nicht ablesen. Sie wissen auch noch nicht, was morgen und übermorgen kommt. Sondern beim Führen ist ja so, dass man geführt wird, ich sage mal, wie ein blinden Gaul. Die Augen zu und er führt. Aber entscheidend ist, dass mich nicht die Menschen hin und her schubsen oder dass der Zufall mein Leben regiert, sondern dass ich ganz fest sagen kann, ich bin in der Hand meines Herrn. Und die ganzen großen Trostlieder des Glaubens, befiehl du deine Wege oder so nimm denn meine Hände, was es ist, sind ja immer davon geprägt. Ich bin ganz fest davon überzeugt, der Herr führt mich, egal was auch vor mir steht. Es ist des Herrn Segensweg. Äußerlich kann ich es gar nicht erkennen, dass ich sage, deshalb war es so gut. Ich habe eine wunderbare Frau. Des Herrn Führung, kann ich immer sagen. Wir haben eine schöne Wohnung, des Herrn Führung. Wenn es uns gut geht, können wir es immer schnell sagen. Aber dass wir sagen, auch auf Wüstenwegen, die uns nicht gefallen, sagen, der Herr ist da, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. An was haben denn die Israeliten gemerkt, dass es des Herrn Führung war? Und wir sind wieder wie gestern Abend am gleichen Punkt, am Wort. Am Wort. Jetzt ist immer wieder die Frage, ich kenne das auch aus den Glaubenskursen, die heute überall Mode werden, die Alpha-Kurse. Wie redet denn Gott? Da steht drin, Gott redet durch Träume und Gott redet durch Prophetien. Gott redet auch, kommt schließlich noch durch die Bibel. Da muss ich sagen, oh liebe Leute, wenn ich in meinen Träumen die Führung Gottes finden müsste, das geben durcheinander. Oder wenn ich in den Prophetien, die heute im christlichen Raum rumlaufen, ach, was habe ich schon Prophetien gehört. In den letzten 40 Jahren war das ja gang und gäbe, was in ganze Bücher erschienen. Da hat einer mal, der Schumacher in Österreich, ein Buch geschrieben, wie viele Prophetien von den evangelikalen Christen alle Humbug waren. Wenn man es mal anguckt, das vergisst man so schnell, was da schon behauptet wurde. Ich kenne einen lieben Freund, der jedes Jahr neu sagt, jetzt käme die große Erweckung und wir haben dauernd Schwindsucht. Gell? Also, dass ich sage, Gott sei Lob, dass Gott irgendwas will, das weiß ich, aber das ist so wie am Wort Gottes in der Bibel. Da können Sie mal. Und wie gut ist das, dass das Generationen vor uns schon probiert haben, dass es ein lebendiges Wort ist. Und das ist ja das Herrliche, wir haben es gesagt, weil es gedrängt ist vom Heiligen Geist, gewirkt vom Heiligen Geist, inspiriert und auch heute noch diesen Geist Gottes hat, der wirkt, der zu uns redet, der uns Weisung gibt, ein Licht auf unserem Wege. Und wir können sicher unseren Weg gehen. Und das ist so schön, wenn Sie oft in dieser Ratlosigkeit sind und sagen, ich weiß gar nicht, und Sie schlagen die Bibel und sagen, hey, jetzt zeig mir doch das. Und auf einmal gibt Gott Ihnen diesen Frieden, dass ich mich seiner Führung überlassen kann. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo das hingeht. Früher ist man ja Kutsche gefahren und das war oft gefährlich. Der Verkehr heute ist trotz allen schweren Unfällen, die passieren heute, viel besser geworden. Früher mit den Pferden ist viel passiert, weil die Pferde scheu waren, weil es da große Schlaglöcher gab und so. Und da hat mal einer von den Vätern gesagt, er hätte sich angewöhnt, dass er rückwärts auf die Kutsche sitzt. Wir sind ja immer so komisch, wir wollen immer in Fahrtrichtung sitzen, Sie kennen es aus der Eisenbahn. Das Rückwärtssitzen auf der Kutsche hat einen großen Vorteil, man sieht die Gefahren erst, wenn sie vorüber sind. Toll. So ist ja bei der Führung. Man muss immer gucken, sagen, ich möchte doch dir nachsehen. Man kann ihm nur hinten, gestern hatten wir gehabt von Mose, du kannst mir hinten nachsehen. Und die Güte Gottes erleben, wie er dich geführt hat. Aber das muss ganz fest sein für Sie. Ist das wirklich wahr, dass Jesus mich in seiner Hand hat? Und darum ist es so wichtig, dass ich mich in seine Hand hineingebe. Das ist auch wunderbar, dass wir jemanden bitten, sagt, du bet mit mir und sprich mir es nochmal zu. Ich bin in der Hand des Herrn geborgen. Wir sind vom Herrn angenommen, wegen unserer Sünde, nicht wegen unserem Gutsein, sondern weil wir als sündige Menschen allein von seiner Gnade leben. War ja gestern ganz wichtig, die Gnade trägt uns und das ist einzig. Und darauf darf ich mich ganz fest verlassen und das war dann für die Israeliten so wichtig, wie sie dort am Schilfmeer waren. Die Leute haben es nicht mehr fassen können. Mose sagt, der Herr ist da, der wird für euch streiten und ihr werdet es erleben. Und die Miriam hat die Pauken geholt und hat gesagt, der Herr ist meine Stärke, ich darf ihm vertrauen. 1975 war ich zum ersten Mal in Afrika, das war diese große Not, als Idi Amin, dieser grausame Diktator, das Land so schrecklich bedrängt hat, ein Muslim. Und da war eine große Glaubenskonferenz im Westen Ugandas, in Kabale, in der Stadt, wo der Evangelist Festo Kiwenjere auch gewirkt hat. 10.000 Afrikaner waren die ganze Woche lang zusammen. Und es waren nur noch ganz wenig Europäer im Land. Da war eine Tee-Farmersfamilie Wilson, die dort, denn wurde ja alles weggenommen. Und die Frau hat erzählt, hat gesagt, wir halten es nicht mehr aus, wir können nachts nicht schlafen, wenn wir draußen hören, dass ein Auto vorfährt, meinen wir, jetzt kommen die von Idi Amin, jetzt werden wir erschossen und so weiter. Sie sind dann auch wenige Wochen später, sind sie dann aus dem Land gegangen und dann ohne irgendwelche Mittel nach England zurückgekehrt. Das ist schon ein schweres Schicksal, diese Siedler. Aber damals hat mir das Eindruck gemacht, da gibt es im Englischen ein wunderbares Lied, das heißt Trust and Obey. Leider ist die deutsche Übersetzung nicht so gelungen, es steht in manchen Liederbüchern drin, Trust and Obey, ein wunderbares englisches Lied. Vertrau und gehorch. Das ist so wunderbar. Und das hat mir so Eindruck gemacht, wie ich diese Farmers, der Mann hat das so gerne am Klavier gesungen bei dieser Glaubenskonferenz, die Frau mit ihrer ungewissen Suche, ich darf mich einfach diesem Herrn anbefehlen, ich erzähle es jetzt mit diesem afrikanischen Beispiel, damit Sie es in Ihre Situation hineinbringen können, mit Krankheitsnöten, mit Sorgen um die Enkel, mit Familiennöten, mit Dingen, die sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht und wie die Krankheit auch ist. Wie ist das oft, wenn man sich ausmalt, wie wird mein Sterben sein? Erlassen Sie es doch. Der Herr macht so wunderbar und so gut. So wunderbar und so gut, unsere die Mutter meiner Frau, die hat auch eine ganz treue, große Frau, hat immer gesagt, aber ums Sterben mache ich mir so Sorge. Der Herr hat sie durch eine Embolie in der Nacht heimgeholt. Im Frieden sind wir noch am Abend im Chor, im Alter noch mitgesungen. Und das so, der Herr weiß doch, was wir können und er wird uns nicht versuchen über die Maßen. Auf den Wüstenwegen unseres Lebens, erschrecken Sie nicht, dass es Wüstenwege sind, aber sie sind herrlich, weil wir die köstlichsten Erfahrungen mit dem Herrn machen, der uns ganz nahe ist. Also unverständlich, wie Gott uns führt, maßen Sie sich nie an, Gott zu verstehen. Ich habe Ihnen auch von dem William Booth erzählt, letzte Woche seinen 100. Todestag am 20. August. Herr, ich verstehe dich nicht, natürlich nicht, aber ich vertraue dir. Herr, ich verstehe nicht, aber ich vertraue dir. Ganz wichtig. Unverständlich, wie er führt. Warum tut das Gott? Das ist unser nächster Punkt. Warum tut das Gott? Er demütigt uns. Er demütigt uns. Wenn wir heute über die Krise der Christen nachdenken, was ist die Krise in unseren Gemeinden? Wir meinen immer, manche tun so, als ob es eine Geldkrise wäre. Auch viele evangelikale Missionen und Werke, die schreiben immer von ihren Geldnöten. Ich habe mir es angewöhnt, da ein bisschen eine harte Haut zu haben. Es wird auch viel zu viel gebaut und wird auch viel zu viel organisiert und viel zu viel gemacht. Das Geld ist nicht das erste Problem des Reiches Gottes. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, finde ich nichts davon. Der Herr hat Silber und Gold und wir dürfen drum beten. So hat es auch Hudson Taylor gelehrt, dass es eine Glaubensfrage ist, auch für die Werke. Und sie sollten aus Glauben leben und aus Glauben sich versorgen lassen. Aber ich will jetzt nicht, dass irgendjemand wehtun oder verletzen, sondern ich glaube, dass heute die christliche Großmannssucht die allergrößte Not. Die Christen meinen, sie seien ganz toll, und sie bauen das Reich Gottes. Bezweifle ich. Gemeinde baut der Herr Jesus. Ich will bauen meine Gemeinde. Und wir stolzen Leute sind eitel, arme Sünder. Und darum fehlt mir das oft in Gemeinden. Die Verkündigung der Sündenvergebung, die muss an erster Stelle stehen. Wie wir gerettet werden, durchs Kreuz von Jesus, durch sein Blut. Und wir sind bevollmächtigt, weil der Herr in seiner Gnade mit Schwachen arbeitet. Und das ist ganz wunderbar, dass die Demütigen ganz besondere Zusagen der Verheißung haben. Demütig. Sie wissen doch, dass es in der deutschen Sprache das Wort Demut gar nicht gibt eigentlich. Das ist ein Christenwort. Und der Heinrich Heine, der hat gesagt, das ist eine Hundetugend. Flippi, komm her. Sitz hin. Mach Männchen, gell? Eine Hundetugend. Nein, der Herr Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der Herr Jesus wollte gar nicht viel. Er wollte nur dem Vater gehorsam sein. Und ich darf Sie wieder bitten, machen Sie es in Ihrem Leben so. Auch für uns in den Gemeinden sagen wir, Herr, was willst du mit uns? Das will ich lernen. In dieser schwierigen Zeit, in der wir heute leben. Ich bin überzeugt, der Herr hat große Aufbrüche noch vor. Aber so etwas Wunderbares erlebt. Ein langjähriger Weggefährte und Freund ist der Dr. Dietrich Schmoll, der viele Jahre mit der SAM und Deutschen Missionsgemeinschaft im Süden Äthiopiens gewirkt hat und später in Schopfloch bei Freudenstadt. Viele kennen ihn wahrscheinlich, Dr. Dieter Schmoll. 80-jährig hat er zu seiner Frau gesagt, mich drängt es, die orthodoxen Kopten in Äthiopien, die haben 850 Bücher, heilige Bücher, aber die Bibel lesen sie nicht, denn die haben die nur in einer Sprache, dass das geht. Das versteht kein Mensch mehr. Und die ganze Kirche mit ihren 40 Millionen Leuten, die kennt die Kraft des Wortes Gottes nicht. Hat einem Arzt im Ruhestand mit 80 Jahren keine Ruhe, oder war 75, wie ihn das noch weiter bewegt hat. Er hat schon viel gewirkt dort in Äthiopien. Und dieser Dr. Dietrich Schmoll hat gesagt, ich gehe hinaus nach Nordäthiopien, da gibt es keine evangelischen Christen. Und da will ich diesen Kopten mal versuchen, ob ich denen nahe komme. Mit einer ganz großen Liebe. Und was er erreicht hat, da ist eine Bibelgesellschaft gegründet worden. Bisher musste man 1000 Kilometer in die Hauptstadt laufen, wenn man eine Bibel kaufen wollte. Er hat erreicht, dass die orthodoxe Kirche das Neue Testament in einer modernen Sprache in Tigre übersetzt hat. Das auf einmal, die orthodoxen Priester haben das gemacht. Und am Ende hat der Leiter vom Priesterseminar gesagt, schick uns einen evangelischen Lehrer, der uns das Neue Testament groß macht. Er hat im Evangeliumsrundfunk einmal dort erzählt über dieses Wunder, das da geschehen ist. Und da ist der Patriarch gekommen, das wurde eröffnet und jetzt hat einer 450.000 Johannesevangelien gestiftet und überall die Priester fangen an, Jesus zu entdecken und nicht mehr ihre alten, komischen, okkulten Bücher, die sie dort hatten. Da bricht zum ersten Mal was auf. Das war der große Traum vor 140 Jahren vom Missionarspionier Ludwig Krapp, von Bischof Gubba und wie die alle wollten und die alle abgeblitzt sind in der Kirche. Und dann schenkt es Gott einem demütigen Mann. Und ich wünsche Ihnen auch so, dass Sie großes Geschenk bekommen. Aber es geht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes, dass der Herr Ihnen offene Türen schenkt auf dem Wüstenweg unseres Lebens. Und da braucht man nicht den Glanz. Das ist auch nicht eine Frage des Geldes, sondern immer eine Frage, ob der Herr die Riegel aufsperrt und seine Wunder wirkt. Da können wir in ganz vielen Dingen erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Was mich immer wieder beeindruckt hat, wie schlichte Christen andere zu Jesus geführt haben. Ich möchte Sie auch immer bitten, geben Sie keine Kassetten weiter. Die Leute hören sich doch nicht an. Und wenn Sie ein Buch denen schenken, dann schmeißen die in den Papierkorb. Aber was die anderen nie wegkriegen, wenn Sie mir ganz schlichten Sätzlein sagen, was ihnen Jesus bedeutet. Jesus bezeugen, dass Jesus da ist. Wenn Sie einem Kranken sagen, aber Jesus ist da und er leidet mit dir mit und er hat dich lieb, haben Sie was ganz Wunderbares gesagt. Ein Jesuszeugnis. Und das schafft weiter im Herzen, weil das Zeugnis von Jesus auch wieder in sein Wort hineinführt und ein voller Kraft und Leben ist. Das ist das Wunderbarste. Ich glaube, die meisten Menschen sind heute durch das Zeugnis unter vier Augen zum Glauben gekommen. Ich will nicht gegen große Evangelisation. Die großen Evangelisationen, die sind für mich wichtig. Denn ich brauche immer wieder diesen klaren Blick auf Jesus. Die Umkehr und das Ausbrechen aus der Glaubenslosigkeit. Ja, die Außenstehenden, wir reden viel von Außen, die sind immer eingeladen, hoffentlich. In jedem Gottesdienst soll unser Zeugnis da sein, jeder Versammlung. Und wenn heute einer da wäre, möchte ich es ihm auch zeigen, dass es für ihn da ist, der alleinige Retter. Aber wir brauchen wieder die Ausrichtung auf sein Wort und die Hinführung. Warum tut das Gott? Weil er uns demütig vom Stolz runterholt. Dass das eine gottlose Welt meint, das Größte ist unsere Vernunft, aber dass wir Christen das meinen manchmal, unser Denken sei so toll und wir so klug. Ich sage immer, genial hat es Matthias Claudius gesagt. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Er demütigt dich hier auf dem Weg. Wie war das Volk Israel so schwach? Und was ist denn raus, damit er guckt, was in deinem Herzen ist? Hat das getestet? Unglauben. Auch beim Gottesvolk. Das ist die große Not. Denn da haben sie gemurrt wie der Gott. Da war gar kein Vertrauen und gar kein Glauben da. Das merken wir. Wenn wir in Krankheitszeiten geführt werden, dann kommt raus, dass unser Herz gar nicht voller Glauben ist, dass wir ungläubig sind. Und dass man ringen muss, dass man sich ganz neu dem Herrn hingibt. Darum sind das so gesegnete Zeiten und wichtige Zeiten. Ich muss jetzt im September wieder mit meinem Auto, das ist 23 Jahre alt, zum TÜV. Also nicht mehr TÜV, das macht man jetzt an der Werkstatt, das ist angenehmer. Ich habe das nie brauchen können. Aber da guckt der Ingenieur, sind da Rostsachen, sitzen die Bremsen noch richtig? Und Gott macht das genauso. Der versucht das und testet das, ob das in unserem Glaubensleben überhaupt stimmt. Darum ist das in den Wüstenzeiten so wichtig, ob wir ganz ihm gehören, von Herzen ihm gehören. So macht es ein Arzt, der muss gucken. Der hält sich nicht drauf und sagt, was hat der für ein schönes Gesicht. Da musst du gucken, wo sind die Organe innen drin krank. So macht's Gott. Was ist da in deinem Leben? Und das Trotzige unseres Lebens ist unser Menschenherz, das nicht ihm dient. Wir sagen das ja so gerne in unserer frommen Sprache, dass ich ihn von Herzen lieb habe und dass wir ihn von Herzen bitten. Wie ist das mit Ihrem Herz? Will das über alles Gott lieb haben? Von Herzen. Wir haben jetzt gerade eine Bibelwoche in Villingen bei den Eidlinger Schwestern unter dem Thema Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Hast du Jesus von ganzem Herzen lieb? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Simon, hast du mich lieb? Fragt Jesus ihn. Hast du mich lieb? Diese Jesus-Liebe, dass er sagt, was auch kommt, ich habe dich lieb und ich bin in deiner Hand geborgen. Und da gibt es ganz viele Stellen in der Bibel, die uns das sagen, dass ich in dieser Liebe bleiben darf, in dieser Jesus-Liebe geborgen sein darf, in allen schwierigen Dingen, die da kommen. Hast du mich bloß lieb, weil es dir so gut geht? Oder hast du mich auch lieb in den schweren Stunden? Und dann wird uns das groß. Nichts soll mir werden lieber auf Erde als du, der liebste Jesus. Mein Herr, ich bin in allen in dir geborgen und ganz bei dir drin. Das ist so wichtig, dass wir die Sünde, diese Gottlosigkeit in unserem Herzen überwinden, in der ganzen Hingabe an unseren Herrn. Verstockt eure Herzen nicht, so heißt es dann wieder beim Paulus, der erinnert an die Wüsten, wie es in Massa und Meriba geschah. Nein, da dürft ihr nicht mehr eure Herzen verstocken, indem man Gott nicht mehr dient. Und dann nennt noch die Bibel ein paar Gründe. Was ist das? Das Gelüste. Die Lüste unsere, natürlich das ist so wichtig, unsere Sinne, die alle nicht von Gott sich leiten lassen wollen. Der Götzendienst, dass wir anderes für wichtiger sind. Die Unzucht und das Murren. Die biblischen Gründe, die in unserem Herzen wohnen, die so schwierig sind. Dass wir getrieben werden von fremden Begierden. Und dann, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Ja, natürlich, der Herr, wenn er uns in die Tiefe führt, dann macht er uns ganz groß, indem er uns aus dem Staub aufhebt und sagt, ich bin doch bei dir und ich setze dich zum Segen und ich brauche dich. Das Letzte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In der Wüste war das die herrlichste Erfahrung, der Herr war da. Mose hat es einmal selber nicht fassen können, wie wieder kein Wasser da war. Da hat er im Zorn auf den Felsen geschlagen und dann springt das Wasser aus dem Felsen. Wunderbar. Paulus sagt, der geistliche Fels, der die ganze Wüstenwanderung mit war, war Christus. Der war da. Das Volk hat es nie gesehen. Das ist immer von den Augen. Die Augen betrügen uns immer im Glauben. Durch die Augen sehe ich immer alles verkehrt. Das Hören. Das Wort ist nicht gewichen. Und darum ist das Wort für uns so lebensnotwendig. Jesus hat es ja in der Versuchungsgeschichte dem Teufel vorgehalten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Darum ist das nicht die Hauptfrage, das Essen. Sondern das Hauptthema ist, ob ich mich vom Wort Gottes leiten lasse. Herrlich, dass das schon im 5. Buch Mose drin ist. Ich sage Ihnen in den letzten Kapitel auch nochmal, wenn Sie es lesen. Wunderbar, wie der Mose das schon dem Volk verkündigen darf. Das Wort Gottes trägt dich. Ja, leider hat eine liberale Bibelkritik uns den Zugang in vielen Stellen zum Wort Gottes zerstört. Und einem Großteil der Theologen hat sie Christus geraubt, den lebendigen Jesus, der bei ihnen ist, der Herr Himmels und der Erden, und den Zugang geraubt. Eine Not vieler Gemeinden, da können sie gar nichts mehr tun. Das ist ganz furchtbar. Sie können nur sagen, ich möchte diesen Jesus behalten und bei ihm bleiben in aller Not. Und ich weiß, dass ich mich auf sein Wort verlassen kann, weil sein Wort wahr ist und nicht trügt. Und auf dieses Wort kann ich bauen, und Sie werden es erleben, wie dieses Wort Ihnen die Kraft gibt, Sie aufrichtet, aus der Tiefe holt, und wie er Sie erquickt in all den schweren Stunden des Verzagtseins. Wie war das auf dem Wüstenweg? Dann ließ man es überwältigt, wie der Herr da war und sein Volk nicht losgelassen hat. Köstliche Erquickungen auf Wüstenwegen. Ich hoffe, dass Sie sie finden und dann sogar noch das Wunder erleben, dass Sie dann auf einmal sagen, und meine Schuhe sind ja nicht zerrissen und die Füße nicht geschwollen und die Kleider nicht zerrissen, weil Gott für mich gesorgt hat. Überwältigend, wie er alles geordnet hat. Aber das ist erst die nachträgliche Beobachtung, die man dann macht. Sagt, ach, das hat ja auch noch alles gestimmt. Und es war auf einmal ein Segensweg, wunderbar, als man denkt, Armut und Reichtum der Jesusleute, ganz toll. Die köstlichen Erquickungen, der Herr geht selber mit. Und der Herr ist da und ich darf ihn anrufen und erleben. Und es gibt nur einen sicheren Weg, dass ich die Gebote des Herrn gehe. So ist bei Mose. Jetzt wirst doch du nicht so narr sein, dass du eigene Wege gehst, nach deinem Kopf. Das ist bei uns im Alter, bei uns Senioren, ein ganz großes Problem, dass wir starrköpfig werden, unbeweglich. Eine ganz schlimme Sünde. Und unsere Angehörigen und die uns pflegen, tun ganz arg schwer daran. Das müssen wir uns immer vornehmen, Herr, lass mich nicht zu einem Ärgernis werden, sondern bilde mein Herz, dass ich nicht ein schwieriger Mensch werde, sondern ein fröhliches Jesuskind. Wir haben auch Leute unter uns, die sind in der Pflege tätig, in Alten, die wissen davon, ein Lied zu erzählen. Und das ist eine ganz große Not, wenn fromme Leute so wenig von diesem Herzen haben, in dem Jesus wohnt. Da wollen wir uns auch immer wieder in die Buße führen lassen und sagen, Herr, es tut mir so leid und es ist wunderbar, wenn wir das auch mal sagen können, wenn wir uns daneben benommen haben. Dass wir sagen, ich will das offen sagen, was nicht recht war. Ich weiß, wie wir oft genervt sind, selber unter den Lasten des Wüstenweges, aber der Herr geht mit. Und er hat köstliche Erquickungen für uns bereit. Sie dürfen die Begegnung haben mit dem lebendigen Christus in seinem Wort. Und Sie leben von diesem Wort. Das ist ganz wunderbar. Jetzt müssen wir davon nur erzählen, wie dieses Wort uns schon aufgerichtet hat, wie dieses Wort groß war. Leider sind wir so vergessliche Leute. Was ist das schön? Und wenn ich Sie fragen wollte, welches Bibelwort ist es denn bei Ihnen, da können Sie ganze Seiten vollschreiben. Vom 23. Psalm angefangen, von den herrlichen Verheißungen bei Jesaja. Und dann können Sie vom Neuen Testament sagen, so wie die Sünde in unserem Leben geherrscht hat, so will jetzt die Gerechtigkeit von Christus herrschen in unserem Leben. Das ist das Herrliche. Er macht es neu und schenkt uns erneuertes Leben. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir beugen uns und demütigen uns, dass wir oft so ein hartes Herz haben und dass wir oft so schwierige Leute sind, mit unserer Eigenart, auch mit unseren Ansichten. Und wir haben so wenig von deiner Güte und von deiner Barmherzigkeit. Herr, du willst uns zubereiten, verändern und erneuern. Du willst Herzen bekehren. Und wir haben das so nötig. Wir leben von deinen Veränderungen, die du wirken kannst. Und da bitten wir dich, dass du durch deinen Geist in uns wohnst, dass Liebe, Freude, Friede uns regiere und deine Güte uns erfülle. Wir möchten auch ganz besonders bitten für alle, die so schwer geführt werden. Wir denken an die, die jetzt im Leiden sind. Und wir denken an die Trauernden, auch die Frau Meier-Gerber. Befehlen wir die an. Und du hast Trost bereit, auch für deine verfolgte Gemeinde. Mach sie mutig zum Zeugnis, auch auf Wüstenwegen. Amen.